Mitmensch, der Podcast mit und über Menschen, die die Welt ein kleines bisschen besser machen.
Herzlich willkommen zum Podcast Mitmensch. Ich bin Martina Klecher vom Evangelischen Medienhaus in München und mein heutiger Gast ist Sophia Pawlenko. Hi Sophia, freut mich sehr, dich kennenzulernen.
Ja, hi Martina erstmal, danke für die Einladung.
Du wohnst in München und studierst Kommunikationswissenschaften und Psychologie. Du bist jüdisch und als Sechsjährige mit deiner Familie aus der Ukraine geflüchtet. Und du engagierst dich sehr gegen Rassismus und Antisemitismus. Warum ist dir das so wichtig?
Ich engagiere mich schon relativ lange, also vor allem dafür, dass ich jetzt erst 24 bin. Und ich glaube, das hängt viel damit zusammen, dass ich so viel bekommen habe, als ich noch jünger war. Und dass ich das große Privileg hatte, an vielen Programmen, an vielen Projekten teilnehmen zu können, im Rahmen dieser Programme und Projekte auch unter anderem reisen zu dürfen. Und mir war eigentlich schon, ja, ich würde sagen, vielleicht mit 14, 15 Jahren klar, dass ich das eines Tages zurückgeben möchte. Und dieses jüdische Prinzip von Tikkun Olam, was wörtlich übersetzt Reparatur der Welt bedeutet und was eben heißt, dass jeder Mensch in seinem Leben einen Beitrag dazu leisten sollte, die Welt ein Stück weit besser zu machen im Rahmen seiner, ihrer Möglichkeiten. Und dieses Prinzip habe ich, glaube ich, relativ früh verinnerlicht und versuche das heute auszuleben, so gut es geht.
Dann herzlich willkommen. Das passt ja super zum Mitmensch, Menschen, die die Welt ein bisschen besser machen. Genau, und bevor wir jetzt über deine Projekte etwas ausführlicher sprechen, erzähl doch mal ein bisschen von dir, von deinem Leben. Du hast ja schon ein relativ aufregendes Leben hinter dir. Also du bist nicht in München geboren.
Nee, genau. Ich bin in der Ukraine geboren und zwar im Osten der Ukraine, in der Stadt Kharkiv, die jetzt gerade auch immer wieder unter Beschuss steht. Seitdem der Krieg angefangen hat, der richtige Krieg vor 2 Jahren. Und als ich 6 Jahre alt war, sind wir mit meinen Eltern, mit meinem Bruder, mit meiner Schwester nach Deutschland ausgewandert. Und zwar als jüdische Kontingentflüchtlinge. Und ich konnte kein Deutsch, ich habe das alles hier gelernt. Aber so nach einem halben Jahr meinten meine Eltern, dass ich hier auch gut angekommen bin und dass ich dann auch nicht mehr traurig war. Und ja.
Genau, dann hast du hier die Schule besucht und das Abitur gemacht. Du warst aber auch in Israel eine Zeit lang. Kannst du dazu was erzählen?
Ja, gerne, genau. Also ich habe 2018 mein Abi gemacht und mir war da auch klar, dass ich, bevor ich studiere, und das war eigentlich gar nicht die Frage, also es war nicht diese Art von Gap hier, die man macht, weil man einfach nicht weiß, was man danach machen soll, sondern ich wusste eigentlich schon auch in der 9., 10. Klasse ungefähr, dass ich in Richtung Journalismus gehen möchte, also am liebsten Kommunikationswissenschaft studieren möchte an der LMU. Aber ich wollte, bevor ich das mache, das heißt, bevor ich jetzt von einem Lernen zum nächsten Lernen komme, wollte ich was anderes machen. Und ich hatte auch einfach total Lust, da schon eben was Soziales zu machen. Also es ging mir tatsächlich nicht irgendwie primär ums Reisen, sondern ich wollte auch was Soziales machen, mich engagieren auch in der Zeit. Und dann nach Überlegungen, nach Gesprächen mit Freunden, die eben auch schon Freiwilligendienst gemacht haben, habe ich mich dann für Israel entschieden und habe dann ein halbes Jahr dort mein FSJ gemacht.
Und dann wieder zurück in München wolltest du dich auf jeden Fall weiter sozial engagieren und bist zur Janusz Korczak Akademie gekommen. Was ist denn das für eine Einrichtung? Erzähl doch mal.
Ja, also die Janusz Korczak Akademie ist eine jüdische Bildungseinrichtung, die es seit 2009 gibt und die nach dem polnisch-jüdischen Pädagogen Janusz Korczak, gebürtig Henryk Goldschmidt, benannt ist. Janusz Korczak war für die damalige Zeit, also Anfang des 20. Jahrhunderts, ein absoluter Vordenker, was Kinder- und Menschenrechte angeht. Und durch diese Ansätze hat er einfach total die Werte von Respekt, Teilhabe, Dialog und eben Menschlichkeit in seinen Erziehungsmethoden geprägt. Und deswegen, ja, auch diese Demokratie unter Kindern, unter Jugendlichen hat er auch einfach total geprägt.
Spannend. Und was ist YouthBridge für ein Projekt?
Genau, YouthBridge ist eins der vielen sehr, sehr großartigen Projekte der Europäischen Janusz Korczak Akademie. Und YouthBridge kommt ursprünglich aus New York, wurde dort im Jahr 2003 gegründet von unter anderem einem Rabbiner Bob Kaplan, der nach den Anschlägen vom 11. September gemerkt hat, dass die Communities, und davon gibt es ja ganz, ganz viele verschiedene in New York, ethnische, religiöse, kulturelle Communities, die vor 9-11 so gut zusammengelebt haben, die so gut einander gegenseitig bereichert haben und voneinander profitiert haben, voneinander gelernt haben, dass diese Communities immer mehr voneinander abdriften und dass die Menschen immer mehr in ihrer eigenen Community bleiben wollen, weil sie Angst haben, weil sie Vorurteile aufgebaut haben. Und das ist ja auch verständlich, wenn man so eine Katastrophe erlebt, so einen Schock erlebt und überlebt, dann sehnt man sich nach Sicherheit. Man sehnt sich nach dem, was man kennt, und man bleibt lieber erstmal unter sich, weil man da einen gewissen Safe Space verspürt. Die Gründer von Youthbridge New York dachten sich aber trotzdem, dass das jetzt schon, aber in Zukunft noch mehr der Stadt schaden würde, wenn eben die Communities so unter sich bleiben. Und deswegen haben sie gedacht, was können wir da tun? Sind dann zu dem Entschluss gekommen, am besten fangen wir bei den Jugendlichen an, und haben dann Jugendliche aus diesen verschiedenen Communities, von denen es eben in New York ja ganz, ganz viele gibt, zu einem Projekt zusammengebracht und gesagt, wir wollen Brücken bauen, deswegen eben auch der Name Youthbridge. Wir wollen Brücken zwischen den verschiedenen Communities bauen. Wir verstehen, eure Communities sind euch wichtig und das soll auch so bleiben. Aber lasst uns einen Raum schaffen, in dem wir zusammenkommen und uns austauschen und versuchen, diese Vorurteile abzubauen und versuchen, voneinander zu lernen und gemeinsam Projekte machen. Und genau, deswegen in New York gibt es dieses Projekt jetzt schon seit über 20 Jahren. Und im Jahr 2017 kam es dann auch nach München. Wie gesagt, die Europäische Janusz Korczak hat dieses Projekt nach München gebracht. Und es funktioniert eigentlich nach demselben Prinzip. Auch wir in München, ohne 9-11 gehabt zu haben, Gott sei Dank, haben ganz viele verschiedene Communities. Und das ist das Ziel von Youthbridge München, dass man auch hier die Jugendlichen zusammenbringt, gemeinsam lernt, gemeinsam sich engagiert, gemeinsam Projekte startet, gemeinsam verreist, und so diese Barrieren abbaut.
Was für Leute kommen da?
Ganz, ganz unterschiedliche junge Leute. Also unsere Zielgruppe sind 15- bis 25-Jährige, die sich engagieren wollen. Und insgesamt haben wir jetzt um die 40 verschiedenen Communities bei uns im Projekt aufgenommen. Also wir haben Jugendliche mit arabischem Background, jüdische Jugendliche, Jugendliche, die sich in christlichen Vereinen total engagieren. Wir haben Jugendliche mit ukrainischen, russischen Wurzeln, mit Wurzeln im Balkan, mit italienischen Wurzeln. Also ich könnte jetzt so weiter und weiter machen, aber ich glaube, es ist klar geworden, wir haben Jugendliche mit allen möglichen Herkunftsländern, mit allen möglichen Religionen und auch mit verschiedenen politischen Ansichten.
Oh ja, das stelle ich mir ganz spannend vor, aber wahrscheinlich auch nicht immer so harmonisch. In welchem Rahmen trefft ihr euch denn eigentlich?
Also wir haben Veranstaltungen, bei denen zusammen nicht gekocht wird, aber bei denen die Jugendlichen Speisen mitnehmen, die für in ihrer Heimat oder eben in ihrer Kultur typisch sind. Das nennen wir Family and Friends Brunch, wo man eben auch nicht nur die Speisen mitnimmt, sondern auch Familie und Freunde mitnehmen kann und so Youthbridge besser kennenlernt und damit auch die Eltern mal verstehen, was macht unser Kind da eigentlich jeden Sonntag, wo geht das eigentlich hin? Aber eigentlich, und das habe ich eben noch gar nicht gesagt, Youthbridge ist ein Leadership-Projekt. Also bei uns geht es in erster Linie nicht darum, gemeinsam zu kochen oder gemeinsam sportliche Aktivitäten zu machen oder sich hinzusetzen in einen Kreis und zu erzählen, welcher Religion man angehört und wie man das auslebt. Sondern bei uns geht es darum, durch verschiedene Seminare und Workshops, zu denen wir verschiedene Experten, Expertinnen einladen, Leader von morgen, also Menschen, die später in Zukunft Führungspositionen übernehmen werden, auszubilden. Und unser Gedanke dabei ist, dass die Leader von morgen eben nicht nur auf eigenen Profit aus sein sollten. Und wir haben die Hoffnung, dass unsere Jugendlichen eben zu den Leadern werden, die sowohl es vielleicht schaffen, Profit zu vereinen mit eben wichtigen Werten und es eben schaffen, Menschen, die eben auch für sie arbeiten, mit ihnen arbeiten und eben vielleicht einen nicht typischen Background haben, so in der Firma zu integrieren, dass diese Person sich wohlfühlt und dass man auch da wieder voneinander lernen kann. Das heißt, dieses Projekt ist zwar für Jugendliche, die aus verschiedenen Communities kommen, aber diese Tatsache ist eher niederschwellig da. Also es geht eigentlich um andere Themen, um Themen, die, glaube ich, für junge Menschen total wichtig und interessant sind. Und dadurch, dass man dann eben diese Seminare, diese Workshops zusammen hat und dadurch ja dann mit diesem Wissen, was man da bekommen hat, auch soziale Projekte startet, kommt man eh früher oder später drauf, drüber zu reden, dass man eben nicht in Deutschland geboren wurde, dass man eben nicht am Sonntag in die Kirche geht, dass man eben am Samstag nicht sein Handy benutzt, weil man Schabbat feiert. Und ich glaube, dass das so auch viel besser funktioniert, wenn man eben das im Hintergrund macht. Weil das ganz natürlich ist ja eigentlich, dass man sich erst über seine Kompetenzen kennenlernt und über seine Interessen und über seine Werte und erst im nächsten Schritt drüber spricht, wo man denn eigentlich geboren ist und welche Sprachen man denn eigentlich so spricht.
Du warst am Anfang als Teilnehmerin bei YouthBridge dabei. Jetzt leitest du selbst eines dieser Seminare, von denen du gerade gesprochen hast. Richtig?
Fake or Fact. Und das Thema ist, kann man sich, glaube ich, gut vom Titel ableiten. Es geht eben um Fake News, es geht auch um Verschwörungsmythen, auch mit einem Fokus eben auf antisemitische Fake News und Verschwörungsmythen. Denn eins der Themen, die für YouthBridge eben total wichtig sind, sind die Prävention von Radikalisierung. Das ist etwas, was unserer Meinung nach für die Leader of Tomorrow auch unglaublich wichtig ist, diese Lage, in der wir uns gerade befinden, zu erkennen und zu wissen, wie man damit umgeht, mit der steigenden Radikalisierung, mit dem steigenden Extremismus, mit dem Anstieg auch von Antisemitismus. Und deswegen natürlich reden wir über diese Themen und natürlich sind diese Themen ganz, ganz klar ein Fokus für uns.
Du hast ja gerade auch vom zunehmenden Antisemitismus gesprochen. Der hat ja nach dem 7. Oktober, dem brutalen Terrorüberfall der Hamas auf Israel und dem darauffolgenden Krieg in Gaza enorm zugenommen. Die Situation im Nahen Osten spaltet auch uns hier in der deutschen Gesellschaft. Und die Meinungen werden radikaler und extremer. Siehst du das auch so?
Ja, ich nehme das genauso wahr. Ich würde dir auch zustimmen und sagen, das hat auch schon damals beim Krieg in der Ukraine angefangen und ging dann mit den Protesten im Iran weiter. Und seinen Höhepunkt hatte das jetzt wirklich mit dem 7. Oktober. Und ich habe wirklich das Gefühl, beziehungsweise meine ich heute noch besser nachvollziehen zu können, warum YouthBridge New York damals überhaupt erst entstanden ist. Ich glaube, dass wir uns jetzt hier in München wirklich reinfühlen können, wie die Situation damals in New York gewesen sein muss nach den Anschlägen vom 9/11. Und dass wir jetzt in München aber sozusagen schon vorgesorgt haben und so Projekte wie YouthBridge haben und nicht erst aufbauen müssen, ist ja eigentlich eine ganz großartige Sache, weil wir diese Jugendliche eben schon seit 2017 im Projekt haben und sie nicht erstmal an uns binden müssen und das ja eben schon Jugendliche sind, die nicht dieses Ausmaß an Angst und an Vorurteilen haben, weil sie schon bei YouthBridge sind. Aber klar muss man trotzdem jetzt einfach ganz, ganz stark darauf achten, dass diese Radikalisierung, dass dieser Extremismus, dass diese Spaltung der Gesellschaft nicht weiter zunimmt. Ich möchte nicht, dass wir an einen Punkt kommen, an dem die Communities unter sich bleiben wollen, an dem jüdische Menschen sagen, nee, ich gehe nicht raus, ich gehe nur in die Synagoge und ins Jugendzentrum und danach wieder nach Hause. Und genauso will ich auch nicht, dass muslimische Menschen sagen, nein, ich gehe auch nicht raus, weil ich werde auch angefeindet und ich möchte nur mit meinen muslimischen Freunden und Verwandten Zeit verbringen. Ich finde das nicht demokratisch und ich finde, wir sind besser als das.
Wie merke ich, wenn sich jemand in meinem Umfeld radikalisiert, merke ich das? Also gibt es da Anzeichen oder wie würdest du das beschreiben?
Ich weiß nicht, ob ich die Expertise habe, das jetzt so zu erklären. Ich glaube, da gibt es Menschen, die das viel besser machen könnten als ich. Bei uns im Projekt geht es eben darum, Radikalisierung insoweit zu bekämpfen, dass man es gar nicht dazu kommen lässt. Also wir arbeiten mit unseren Jugendlichen, die wir ja auch als Multiplikatoren ansehen, und wollen sie einfach davor schützen, auf Extremisten reinzufallen, auf radikalisierte Menschen reinzufallen. Und das ist so der Fokus von unserem Projekt. Aber ich könnte jetzt jemandem, der bereits radikal ist, bereits Extremist ist, diesen Menschen würde ich auf jeden Fall an jemanden weiterleiten, der das professionell macht.
Und da komme ich gleich nochmal zurück auf das Thema Fake News, weil Fake News ja natürlich auch ganz viel zur Radikalisierung beitragen. Erzähl doch nochmal ein bisschen mehr von deinem Projekt.
Ja, gerne. Also mein Projekt basiert im Endeffekt darauf, dass ich einen Workshop erstellt habe, der eigentlich für alle möglichen Zielgruppen interessant ist, glaube ich zumindest, hoffe ich zumindest. Und der einerseits eben aus einem theoretischen Teil besteht, in dem man wirklich klärt, was sind Fake News, seit wann gibt es die, seit wann gibt es diesen Begriff Fake News, welche Form von Fake News gibt es, warum kommt es dazu, welche Menschen verbreiten Fake News und so weiter und so fort. Also wirklich alle wichtigen Infos, damit die Teilnehmer des Workshops auch auf einem Stand sind und Bescheid wissen, worum es eigentlich geht. Und da schaut man sich natürlich auch verschiedene Beispiele an, damit man das auch wirklich verinnerlicht und sieht eben auch, lernt eben auch Tipps, wie man Fake News erkennen kann, damit man eben weiß, ist etwas ein Fake oder ist es ein Fact. Und der zweite Teil des Workshops, das ist, glaube ich, der ungewöhnlichere Teil, ist ein Spiel, ist ein Kartenspiel, das ich mir selbst ausgedacht habe und bei dem es darum geht, selbst Schlagzeilen zu erstellen, beziehungsweise Schlagzeilen zu recherchieren. Das heißt, man kann sich entscheiden, google ich eine Schlagzeile oder beziehungsweise habe ich zufällig irgendwie gerade eine Schlagzeile im Kopf, die zu dem Thema passt, oder denke ich mir eine aus. Und dann versucht man, die anderen Mitspieler zu täuschen und seine echte Schlagzeile als Fake zu verkaufen, beziehungsweise die falsche Schlagzeile als echt zu verkaufen. Und Ziel dieses Spiels ist es, also es hat ganz, ganz viele verschiedene Ziele und das ist auch komplizierter als das, was ich gerade erklärt habe. Aber eins der Ziele ist eben zu zeigen, wie einfach es im Endeffekt ist, eine Schlagzeile zu erstellen, die realistisch und interessant klingt und die man halt eben gerne anklickt oder ja, sich gerne die Zeitung dazu kauft. Obwohl das total ausgedacht ist und obwohl das ja einfach auf gar keinem Wahrheitsgehalt basiert.
Das klingt echt spannend und das Spiel macht bestimmt auch Spaß. Neben Fake oder Fact leitest du seit ein paar Jahren zusammen mit einer anderen Newsbridge-Teilnehmerin auch das Projekt Catcalls of Munich. Worum geht's da?
Das ist ein Projekt gegen Catcalling und Catcalling ist eine Form der verbalen sexuellen Belästigung im öffentlichen Raum, die hauptsächlich Frauen widerfährt. Und es gibt Statistiken dazu, dass fast jede Frau in Deutschland im Laufe ihres Lebens, aber vor allem eben im Jugendalter, Catcalling erlebt. Und das sind eben so Sprüche wie hey, geiler Arsch oder so. Oder hey, willst du noch mit zu mir kommen? Von fremden Menschen, meistens eben von Männern, die das einer Frau hinterherrufen, die sie noch nie gesehen haben, die sie nicht kennen. Und wir kämpfen eben gegen Catcalling an, indem wir diese Geschichten sammeln und diese Geschichten dann an der Stelle, an der sie passiert sind, ankreiden. Das heißt, wir gehen da wirklich mit Kreide hin, mit Straßenkreide und schreiben dann den Spruch auf, der eben dieser Frau hinterhergerufen wurde.
Also das ist noch eins deiner Projekte. Dann bist du noch im Vorstand der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, im Jungen Forum. Also ich stelle mir vor, dass deine Tage recht voll sind und du echt wirklich viel zu tun hast. Und jetzt noch eine persönliche Frage. Hast du antisemitische Anfeindungen erlebt oder erlebst du die gerade zurzeit?
Also ich habe selber insofern Antisemitismus erlebt, dass, also vor allem israelbezogenen Antisemitismus habe ich erlebt. Meine Lieblingsgeschichte ist, dass meine damalige Geschichtslehrerin in der 12. Klasse, als wir das Thema Nahostkonflikt besprochen haben, gefragt hat, einfach in die Klasse hinein, wisst ihr denn eigentlich, dass die künstliche Befruchtung der Frau in Israel vom Staat finanziert wird? Ich wusste das selber nicht und sonst wusste das auch niemand und wir meinten alle, nee. Und sie meinte, und was haltet ihr davon? Und wir meinten so, ja, ist doch gut, also schön, dass da den Frauen, den Familien geholfen wird. Und sie meinte, ja, das mag vielleicht gut klingen, aber eigentlich ist das nicht gut, denn Israel macht es nur, damit mehr Kinder geboren werden, die danach in die Armee gehen und die danach dann palästinensische Kinder töten. Und das bedeutet, dass Israel genau das macht, was die Nazis damals mit den Juden gemacht haben und die Geschichte sich eins zu eins wiederholt. Und ich weiß noch, dass ich auch die Einzige war, die damals dagegen diskutiert hat und ich kannte den Begriff israelbezogener Antisemitismus damals noch gar nicht. Ich habe aber damals einfach schon gespürt, dass das eben keine reine Israel-Kritik ist, sondern dass da was anderes dahinter steckt. Und heute, mit meinem heutigen Wissen, weiß ich ja ganz klar, dass das Antisemitismus ist. Und damals musste ich mir das aber irgendwie so zusammenkramen und wie gesagt, da einfach alleine gegen sie diskutieren und mir hat eigentlich niemand geholfen in dem Moment. Danach kamen dann meine Mitschüler zu mir und meinten, ja gut, dass du was gesagt hast und ich dachte dann, also ich meinte danke, aber ich dachte mir, hättest du aber mir auch helfen können vielleicht in dem Moment, damit ich das eben nicht ganz alleine mache. Und Und sonst, also ja, immer wieder solche Fälle. Ich wurde jetzt nie irgendwie angespuckt oder beleidigt. Ich meine, ich trage auch keine Kette mit einem Davidstern. Man sieht mir, jetzt würde ich auch sagen, nicht an, dass ich jüdisch bin. Ich könnte allen möglichen Nationalitäten entsprungen sein. Deswegen diese klassischen Vorfälle von eben die zum Beispiel Männer oder eben auch religiöse jüdische Frauen, weil sie eben eine Kippa tragen oder ja einfach religiöse Merkmale eben haben, davon kann ich nichts berichten. Aber solche Fälle hatte ich auf jeden Fall schon, ja.
Das heißt, dann kommen wir schon auch zu leider meiner letzten Frage, die du am Anfang schon ein bisschen beantwortet hast. Also du hast jetzt gerade gesagt, du bist jetzt nicht streng religiös.
Ja,
aber am Anfang hast du gesagt, es hat schon so ein bisschen einen religiösen Hintergrund, dass du das alles machst mit Tikkun Olam.
Das Judentum ist ja kompliziert, was das angeht. Also das Judentum ist ja Religion und Kultur zugleich. Und ich würde mich als kulturelle Person bezeichnen. Und das heißt, wenn man jetzt an Prinzipien wie Tikkun Olam glaubt, muss man nicht religiös dafür sein, sondern man kann auch einfach man kann das auch einfach als Zeichen der jüdischen Kultur sehen.
Dann danke ich dir herzlich. Vielleicht sprechen wir uns mal wieder und wahnsinnig spannendes Gespräch. Was würdest du dann beruflich machen letztendlich?
Ist noch offen. Es gibt so viele Möglichkeiten und ich weiß einfach, dass ich mich immer engagieren werde. Ich glaube, das werde ich nicht mehr los. Und ich habe auch in der Uni zum Beispiel in meinem Psychologiestudium gelernt, dass Menschen, die sich sozial engagieren, glücklicher sind. Entweder, weil sie erst glücklich sind und sich dadurch sozial engagieren oder andersrum. Also man weiß nicht, was jetzt zu was führt. Aber ich spüre das eben auch bei mir, dass mein Engagement natürlich manchmal eine Herausforderung darstellt, weil der Tag halt eben nur 24 Stunden hat. Aber dass es mich einfach total erfüllt und dass mich das einfach total glücklich macht.
Das ist ein super Schlusswort. Vielen herzlichen Dank. Mach's gut. Ciao,
sehr
Sophia.
Gerne. Tschüss.
Ciao.
Mitmensch. Neue Folgen gibt es an jedem 1. im Monat. Überall, wo es Podcasts gibt und auf sonntagsblatt.de/mitmensch. Abonniert uns. Mitmensch ist ein Podcast des Evangelischen Presseverbands für Bayern.